Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, was hoffst du dann über dich gelernt zu haben? Welcher war der wichtigste Rat, den du in deinem Leben bekommen hast und wie hat er dich geprägt?
Das ist Wie geht's? Julia Gwinn.
Und da sind wir auch schon wieder, diesmal zur Kopfsache mit der lieben Julia Gwinn. Und wir starten wie immer rein mit einem ganz einfachen Sekt or Seltas. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Dann bin ich mal gespannt. Joggen oder Powernap?
Powernap.
Musik laut oder Kopfhörer rein?
Musik laut.
Tagebuch schreiben oder Gedanken laut aussprechen?
Tagebuch schreiben.
Alleine spazieren gehen oder mit Freunden?
Mit Freunden.
Natur oder Stadt?
Boah. Beides. Ich brauche beides.
Das nehmen wir so mit. Geht mir auch so. Kleine Erfolge feiern oder direkt weiter?
Kleine Erfolge feiern.
Plan machen oder improvisieren?
Plan machen.
Routine oder treiben lassen?
Routine.
Wasser oder Smoothie?
Wasser.
Und das letzte, Frühaufsteher oder Langschläfer?
Boah, eigentlich Frühaufsteher, aber am freien Tag auch gerne mal lang schlafen.
Okay, also auch beides.
Ja.
Gut, dann gehen wir mal rein in die etwas tiefer gehenden Fragen. Welcher war der wichtigste Rat, den du in deinem Leben bekommen hast und wie hat er dich geprägt?
Ich glaube, der wichtigste Rat war tatsächlich, also wenn jemand dir sagt, dass was nicht geht, dann sind es vielleicht seine Grenzen, aber nicht deine. Und dass man für sich selber so seinen eigenen Weg findet und auch vom Gegenteil überzeugen kann sozusagen. Also als mir damals jemand gesagt hat, du kannst als einziges Mädchen nicht bei den Jungs mitspielen, dachte ich mir doch, jetzt erst recht, so das kann ich, das mache ich möglich. Und das war für mich immer so dieses Mindset, was mich getragen hat.
Gibt es Momente, in denen du funktioniert hast, obwohl es dir eigentlich ziemlich dreckig ging?
Ja, so war auf jeden Fall in meinen Verletzungsphasen so, dass ich versucht habe, für mein Team zu funktionieren und mich selbst ein bisschen hinten anzustellen. Und ab dem Moment, als ich dann zu Hause war, eigentlich erst wieder so ein bisschen allem freien Lauf lassen konnte, was gerade so sich in mir angestaut hat.
Und was tust du in stressigen Phasen deines Lebens, um für kleine Glücksmomente zu sorgen?
Am allerliebsten einfach Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen, für Ausgleich zu sorgen. Also auch mal weg von diesem Fußballthema, raus aus der Fußballblase. Ich fahre an freien Tagen, wenn es möglich ist, super gerne nach Hause, um eben weg von dieser Fußballwelt und dem Trubel zu kommen und einfach ja, als Mensch gesehen zu werden und nicht nur als Fußballerin.
Hast du das manchmal auch, dass dir manchmal, ich will jetzt nicht sagen, Fußball einem auf den Sack geht, aber man so voll ist mit Fußballthemen, dass man es irgendwann nicht mehr hören kann und dann irgendwie alles dafür tut, dass man aus diesem Karussell irgendwie aussteigen will, vor allem mental, und sich dann irgendwas sucht, was so gar nichts mit Fußball zu tun hat?
Ja, sehe ich mich komplett drin wieder. Also ich habe das auch, dass ich mich dann über die kleinsten Dinge im Fußball aufrege, wo ich mir manchmal denke, Fußball ist nicht alles, reg dich nicht über sowas auf. Und dann tut es manchmal gut, komplett davon wegzukommen, andere Themen zu haben, mal ganz andere Sachen zu machen und einfach gar nichts mit Fußball in den Mund zu nehmen oder ja, mit dem am Hut zu haben. Das genieße ich auch sehr.
Ja, das ist ein spannendes Thema, weil ich habe genau das auch öfter mal, dass ich dann so richtig in so einen inneren Konflikt mit mir selber komme, wo ich mich dann über diese Banalitäten des Fußballs aufrege, um eine Uhrzeit, wo wir uns treffen, oder einen Trainingsplatz, der ein Loch hat, oder eine Trainingsübung, die mir nicht ganz so gut gefällt. Und im Nachhinein denke ich mir immer, Junge, ja, wie kannst du dich über sowas aufregen? Aber das hat dann wirklich damit zu tun, dass gerade einfach so ein Overload an Fußball da ist, ne?
Fühle ich komplett.
An welchem Punkt deines Lebens hast du zum ersten Mal bewusst erkannt, welche wichtige Rolle der Kopf spielt?
Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall mit meinem ersten Kreuzbandriss. Als ich auch zum ersten Mal so dieses Thema Sportpsychologie für mich entdeckt habe und auch aktiv mir da Hilfe gesucht habe, das war für mich schon kein leichter Schritt, aber dann eine, den ich ja niemals bereuen werde. Also der hat mir so viel gebracht und auch heute noch. Ich sehe das inzwischen einfach als Training. Also neben dem Training auf dem Platz und Training im Gym und was man alles macht, ist es für mich einfach ein zusätzliches Training, um nochmal ein paar Prozente auf dem Platz rauszuholen.
Wie, also rein aus Interesse, wie ist denn da bei euch eigentlich so die Situation, die sportpsychologische Betreuung? Würdest du sagen, die ist angemessen oder habt ihr da noch einiges aufzuholen oder nachzuholen, wie auch bei den Männern, wo das Gefühl noch so komplett als Nebenschauplatz gesehen wird, obwohl das so wichtig ist?
Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es nicht mehr so ist. Also es hat sich bei uns super entwickelt, sind da auch echt bestens versorgt, egal ob jetzt beim FC Bayern, aber auch bei der Nationalmannschaft, in sehr guten Händen. Es wird einem natürlich immer freigestellt, also man kann einfach Bedarf auf die jeweiligen Personen zukommen, aber es wird nicht mehr so als Thema gesehen, dass man da nur hingeht, wenn man ein Problem hat, sondern eher als Hilfestellung, und das haben ganz, ganz viele Spielerinnen erkannt.
Echt, ja? Ist es bei euch also nicht mehr dieses berühmte Tabuthema? Also sprecht ihr da auch ganz offen drüber in der Kabine und gibt es da gar nicht mehr diese Hemmung zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht nur hin, weil ich ein mentales Problem habe, sondern auch einfach, weil ich mir was von der Seele reden möchte?
Ja, definitiv. Also das ist bei uns gar kein Tabuthema mehr, würde ich sagen. Zum Glück. Also ich bin da sehr froh drüber. Und von uns würde sich da, glaube ich, auch keiner reinreden lassen, wenn jetzt jemand anders sagen würde, boah, warum gehst du zum Sportpsychologen? Das gibt's bei uns nicht. Also es ist alles ja super offen und da hat keiner ein Problem mit. Also sehr, sehr positiv, würde ich sagen.
Wenn wir uns mal wieder eine Scheibe von euch abschneiden, das ist ja bei uns wirklich noch so unterirdisch. Also ich kriege das ja mit, weil ich mich da ja auch besonders für einsetze und das so ein bisschen oder versuche auch mit dem Podcast ja ein Stück weit Normalität in die Thematik reinzubekommen. Aber bei uns im Sport ist es nach wie vor noch so sehr behaftet mit diesem Narrativ, okay, wenn ich jetzt zum Psychologen gehe, dann bin ich schwach, und wenn der Trainer sieht, ich bin schwach, dann wird er mich nicht aufstellen. Das Schlimme ist, dass das dann auch immer noch Futter bekommt. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation damals erinnern. Ich lasse mal die Namen außen vor. Aber da hat mich quasi mein damaliger Trainer gesehen, wie ich zur Sportpsychologin gegangen bin bei dem Verein. Aber nicht, weil ich ein mentales Problem hatte, sondern einfach, weil ich gerade ziemlich viele Themen im Kopf hatte. Und für mich war das schon Normalität, dass ich dann zu einem Psychologen gehe, zu einer Psychologin gehe. Und dann bin ich wieder raus, und als wir auf den Trainingsplatz gelaufen sind, hat mich dieser Trainer dann gepackt und hat gesagt, ey Robin, ich wollte dich eigentlich am Wochenende spielen lassen, aber ich habe gerade gesehen, dass du zu einer Psychologin gegangen bist. Kann ich mich überhaupt auf dich verlassen im Spiel? Nein. Oder bist du überhaupt gar nicht ready mental? Krass. Und das hat mir das dann wieder heftig gezeigt, okay, wir sind noch so weit weg von, okay, das Thema ist gerade normal. Und das Schlimmste daran, finde ich, jetzt kann ich mir wieder in Rage reden, das Schlimmste daran ist, finde ich, dass wir ja mittlerweile auf allen Ebenen so krass professionell unterwegs sind und wir versuchen, überall das Perfektion zu erreichen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir am Sonntag das Spiel zu gewinnen. Aber dieses Thema mentale Gesundheit und freier Kopf, der wird dabei gefühlt, zumindest bei uns, bei den Männern, noch so sehr außen vor gelassen. Und es nervt mich einfach.
Naja. Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, bei uns ist es, dadurch, dass der Frauenfußball jetzt einfach so sehr boomt und diese ganze Aufmerksamkeit für uns nicht so, ja, sag mal, selbstverständlich ist, und diesen Umgang damit, dass das eher so gepusht wird, dass man sich da auch ein bisschen Hilfe sucht. Auch das Thema Verletzungen ist ja leider im Frauenfußball auch ein sehr großes. Also es wird eher so ein bisschen, ja, dahin geführt, dass man sich eben Hilfe suchen soll, wenn man sie braucht, oder auch einfach als zusätzliches Training. Also es ist eher so ein sehr, sehr positives Thema bei uns.
Es war gerade bei uns im Hauptgespräch gar kein Thema mehr, aber hast du eine Erklärung, das fällt mir auch bei den Männern auf, aber bei euch auch echt brutal, hast du eine Erklärung dafür, warum es so viele Verletzungen aktuell gibt?
Boah, es ist, glaube ich, schwierig, da eine Erklärung zu finden. Ich glaube, das spielt so viel mit rein. Was im Frauenfußball schon auch auffällig ist, dass es oft nach großen Turnieren ist. Also wenn eine lange Saison war, ein großes Turnier, dann kurze Pause. Und wie gesagt, bei den großen Turnieren ist ja die Aufmerksamkeit immer noch mal größer. Dann geht es wieder in die Vereine und irgendwie geht dieses Karussell so weiter. Dann hast du viele Spielerinnen, die auch ja von Vereinen kommen, wo vielleicht die medizinische Versorgung und diese ganze Prävention noch nicht so optimal ist. Aufsteigervereine, die vielleicht auch dieses Niveau der ersten Liga noch nicht gewohnt sind. Also sind, glaube ich, super viele Faktoren, die damit reinspielen können. Aber es ist natürlich schon erschreckend, was da gerade so passiert.
Ja, ich finde es auch wirklich brutal. Kommen wir noch mal eben zurück zu den Fragen. Und zwar, welcher Situation aus früheren Zeiten würdest du mit deinen heutigen Erfahrungen als Mensch anders begegnen und warum?
Ja, ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich dieses kleine Mädchen damals, das nie was gesagt hat, sondern immer versucht hat, die Antwort auf den Platz zu geben. Aber inzwischen wäre ich, glaube ich, so selbstsicher, dass ich schon meinen Mund aufmachen würde und sie eines Besseren belehren wollen würde. Trotzdem natürlich meine Antwort auf den Platz zu geben, aber ja, ihnen zu zeigen, dass der Frauenfußball ganz groß werden wird.
So, jetzt kommen noch ein paar Fragen aus der Community, die wir zusammengesammelt haben. An dieser Stelle mein wirklich ein riesengroßes Dankeschön. Du kannst dir gar nicht vorstellen, mit wie vielen Fragen wir zugebombt wurden. Wir mussten deswegen leider ein paar auswählen und konnten nicht alle mit reinnehmen in diesen Podcast. Aber ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr da so fleißig mitmacht. Die erste Nachricht, die spielen wir hier gerade mal per Sprachnachricht ein und dann kannst du da liebend gern direkt drauf antworten.
Hi Julia, ich wollte einmal fragen, ob du eine bestimmte Routine oder ein Ritual hast, das dir hilft, vor den Spielen ruhig und fokussiert zu bleiben und wie du schaffst es in dem Moment wie bei einem Elfmeterschuss komplett im Fokus zu sein. Ich freue mich über eine Antwort. Liebe Grüße, Anna.
Ja, also boah, ist schwer. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Robin, aber ich habe ganz viele Rituale vorm Spiel. Ich bin da ganz schlimm. Ich glaube, das ist auch so eine Fußballerkrankheit.
Yes.
Ja, also bei mir ist es einfach so, dass die Abläufe gleich sein müssen. Das gibt mir Sicherheit in der Kabine, vor der Kabine schon die gleiche Musik hören, in der Kabine die gleichen Abläufe haben, mein Präventionsprogramm machen, mit dem gleichen Fuß auf den Platz gehen. Das sind super viele Dinge, die am Ende mir irgendwie das Gefühl geben, okay, heute läuft's gut. Ja, habe ich mir über die Jahre so angeeignet, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen Stressfaktor, wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt alles genau gleich machen. Aber ja, mir tut es einfach gut, wenn ich weiß, es ist alles so wie immer. Und Thema Elfmeter ist was, was ich einfach sehr, sehr gerne mache. Ich bin Abwehrspielerin, ich komme nicht so oft in die Situation, ein Tor zu schießen, vor allem so frei vorm Tor zu stehen und ja, einen freien Fuß zu haben. Deswegen nehme ich mir die gerne, habe bis jetzt gute Erfahrungen gemacht und versuche mir gar nicht so sehr Kopf zu machen. Also ich überlege mir vorher schon eine Ecke, lass mich auf keine Psychospielchen der Torhüterin ein und versuche einfach dabei zu bleiben, mit Überzeugung zu schießen. Und ich glaube, wenn man mit Überzeugung schießt, dann kann man auch, wenn er mal nicht reingeht, dann ganz gut damit leben.
Ich muss noch mal einmal kurz auf diese Routinen zu sprechen kommen. Wie gehst du dann damit um, wenn da mal irgendwas nicht passt? Bei mir zum Beispiel war das früher jetzt nicht mehr. Bin ich zum Glück ein bisschen ruhiger geworden, aber ich habe halt so eine Playlist auch, die ich dann im Bus zum Stadion immer höre. Aber manchmal sind die Fahrten ja nicht so lang, dass man die ganze Playlist durchhören kann. Dann bin ich teilweise im Kopf durchgedreht, weil ich mir denke, jetzt hat irgendwas nicht gepasst. Was passen muss. So, ich gehe dann immer mit einem bestimmten Lied auch aus dem Bus ins Stadion. Das ist alles gar nicht mehr so. Das war früher viel extremer. Aber hast du dann auch so Momente, dass wenn irgendwas nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer, dass du dann so ein bisschen Panik bekommst oder so extrem nicht?
Zum Glück nicht. Also ich bin dann schon kurz so, oh, das habe ich vergessen, shit. Aber ich mache mich jetzt nicht verrückt. Also ich weiß, dass meine Leistung und auch, dass ich vielleicht am Ende mich verletze oder nicht von sowas abhängt. Also da kann ich mich schon von lösen, aber wie gesagt, mir gibt es halt das beste Gefühl, wenn ich weiß, es ist alles so, wie es immer ist.
Ja, voll. Die zweite Frage kommt heute von Lena und Lena fragt, welche Nachrichten haben dir nach deinem zweiten Kreuzbandriss wirklich gut getan oder aufgebaut und welche Nachrichten haben dich verletzt? Bei uns im Sport Lacrosse gibt es auch zu viele und mehrfache Kreuzbandrisse von Mitspielerinnen und Bekannten. Ich frage mich immer, welche Art von Nachricht baut wirklich auf?
Ja, also ich glaube, es ist super schwer, da die richtigen Worte zu finden, weil man in solchen Momenten ist ja gefühlt jedes Wort zu viel. Also man will nichts hören, man will irgendwie sich komplett abschirmen von der Welt. Und das Angenehmste für mich ist einfach so das Gefühl zu haben, man schreibt eine Nachricht einfach nur, dass die Person da ist und dass man die Gewissheit hat, wenn irgendwas ist, man kann sich immer melden, aber man braucht da jetzt keine 3 Minuten Sprachmemo schicken, weil das eher... Ja, also wenn man davon viele bekommt, ist eher schwierig. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer. Also in solchen Momenten die richtigen Worte zu finden, ich glaube, das ist unmöglich.
Und von Heidi kommt heute noch die letzte Frage. Und Heidi fragt, wo siehst du in Deutschland noch Möglichkeiten, sich an anderen Ländern ein Beispiel zu nehmen? Gerade wenn es darum geht, junge Spielerinnen früh Perspektiven zu geben, sie mental zu begleiten und auch im Profibereich Unterstützung in Situationen wie Schwangerschaft zu bieten.
Ja, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir in Deutschland nicht den Anschluss verpassen. Also ich glaube, gerade Ligen wie England machen uns das vor, die super viel investieren, die, wo dieser Frauenfußball einfach einen sehr hohen Stellenwert hat auch und die so dieses Gesamtpaket gewährleisten. Also das haben wir in Deutschland auch. Also ich glaube jetzt Vereine wie der FC Bayern oder auch Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, da kann man sich absolut nicht beschweren jetzt, was die Bedingungen angeht und so diese Rundumversorgung. Aber ich glaube, es gibt noch viel zu viele Vereine, die das eben noch nicht gewährleisten oder gewährleisten können. Und das ist einfach für die Zukunft, glaube ich, total wünschenswert, dass man sich da ein bisschen ja an anderen Ligen auch orientiert und auch so diesen fairen Wettbewerb dadurch schaffen kann. Weil es einfach schwierig ist für Mannschaften, die eben das noch nicht auf dem gleichen professionellen Niveau machen können, die gleiche Infrastruktur bieten können, medizinische Versorgung, alles, was dazugehört, dann ist es, glaube ich, immer schwer, dann in der Liga auch einen guten Wettbewerb herzustellen. Und das ist, glaube ich, das, was man sich am meisten wünscht, so dieses Equal Play-Thema, also dass jeder grundsätzlich die gleichen Bedingungen vorfindet.
Voll, das fühle ich total. Um das ganze Ding jetzt hier nochmal einmal rund zu machen und zu einem runden Abschluss zu bringen, gibt es noch folgende Frage zum Ende. Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen, was hoffst du dann über dich gelernt zu haben?
Schwer. Ja, ich hoffe, dass ich erstmal das Jahr oder dass wir beide das Jahr jetzt dann verletzungsfrei beenden und ja, das auf dem Platz genießen wieder ein bisschen mehr zurückkommt. Dass man weiß, dass man nicht von Ritualen abhängig ist.
Sehr gut,
und
sehr, sehr.
Allgemein
sehr, sehr
so diese Kontrolle, ja, einfach alles, was man selber kontrollieren kann, auch wirklich kontrolliert und versucht, das andere so gut es geht abzuschirmen und im Moment zu leben.
Was für ein wunderbares Schlusswort. Einfach mal genießen. Das gilt nicht nur für uns in unserem Beruf, sondern ich glaube, das gilt für unsere gesamte Gesellschaft. Einfach mal genießen und auch mal stolz auf sich sein, sich mal einen Moment zu nehmen, sich hinzusetzen und sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hat man einfach auch mal gut gemacht. Dafür muss immer Zeit sein im Leben. Schade, dass unsere Zeit jetzt hier vorbei ist, Julia. Das war wunderbar. Ich danke dir für deine Offenheit auch bei dieser Kopfsache hier. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir wünschen uns beiden einfach erstmal vor allem eine verletzungsfreie Saison. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, danke dir.
So, Ragazzi, und das war auch schon die erste Sonderfolge Kopfsache mit Julia Gwin. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und dass euch auch dieses Format generell gut gefällt. Lasst doch gerne mal was in den Kommentaren da. Nicht nur Kommentare wären übrigens gut, sondern auch ein paar 5 Sterne wären nicht schlecht für uns, damit wir weiter wachsen können. Das wäre echt super, wenn ihr uns da weiterhelfen könnt. Gebt uns aber gerne Feedback, was ihr an der Folge noch verändern würdet. Wir sind da auch im ständigen Wachstumsprozess. Wir möchten euch unbedingt gerne wöchentlich Input geben zu diesem wichtigen Thema. Deswegen ja, war uns das eine Herzensangelegenheit, da jetzt wöchentlich für euch zu senden. Aber gebt gerne Bescheid, wenn wir noch was besser machen können. Da sind wir euch sehr dankbar und partizipiert vor allem immer wieder mit bei den Fragen. Ihr habt das heute gesehen bei Julia. Es werden wirklich Fragen eingespielt oder Fragen von mir vorgelesen, worüber wir uns wirklich immer sehr doll freuen. Und mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als zu sagen, bis nächste Woche. Dann geht's weiter mit Roberto Andrich, dem Fußballnationalspieler. Auch er hat eine sehr, sehr coole Story mitgebracht und wir hatten echt ein unglaubliches Gespräch. Deswegen freut euch drauf. Es lohnt sich auch da wieder einzuschalten. Und in diesem Sinne, wunderbaren Tag, Abend oder whenever ihr das hier auch hört. Und bis bald. Ciao, ciao.
Das war Wie geht's mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Robin Gosens. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.